Der Traum vom eigenen Buch. Viele Menschen träumen ihnen einmal im Leben ein Buch zu veröffentlichen. Bisher war es so, dass man da zu einem Verlag gehen musste und da gab es dann einen Lektor oder eine Lektorin, die haben sich das Ganze angeschaut und haben dann den Daumen gehoben oder auch gesenkt. Auch für die Frage, ob man ein eigenes Buch veröffentlichen kann, scheint Amazon eine Antwort zu haben, denn Amazon hat in den USA zahlreiche Spartenverlage gegründet, sagt aber auch, bei uns kann im Prinzip jeder ein Buch veröffentlichen. Was macht dieses Modell denn so attraktiv, Herr Leisegang?
Ja, in der Tat hat Amazon 2007, als sie den Kindle rausbrachten, haben sie festgestellt, es gibt noch gar nicht so viele E-Books und wir möchten unseren Lesern aber was anbieten. Und dann kamen sie auf die Idee, wir schaffen einfach eine Plattform, die nennt sich KDP, also Kindle Desktop Publishing. Da können Autorinnen und Autoren Manuskripte hochladen. Die werden dann automatisiert überprüft nach bestimmten Inhalten, beispielsweise ob pornografische Begriffe vorkommen oder dergleichen, aber es ist jedenfalls, schaut kein Lektor mehr drauf und dann wird das Ganze digital veröffentlicht bei Amazon. Man kann dann noch ein Cover hinzufügen, sodass jeder, wie Sie sagen, im Grunde genommen ein Buch bei Amazon veröffentlichen kann. Und das war gewissermaßen der erste Schritt für Amazon, selbst zum Verleger zu werden. Das hat also gleichzeitig einen Grundstein gelegt für eine ganz andere Entwicklung, denn bis dahin hatte Amazon nur Bücher verkauft und jetzt geht es inzwischen mehr und mehr darum, auch Inhalte zu produzieren. Also ein anderes Feld zum Beispiel ist die Produktion von Fernsehserien wie und damit in den Markt einzusteigen, wo Netflix und andere sich tummeln, die auch im September auf den deutschen Markt kommen. Aber bei dem Buch ist es nochmal sehr viel feiner. Also bei dem Buch war es eine Strategie, wo sie eben, wie gesagt, 2007 anfing mit KDP und zwei Jahre später, 2009, fing sie dann an, selbst eigene Werke zu übersetzen. Also es ist so, dass Amazon über eine tatsächlich ja gigantische Datenbank verfügt darüber, was die Nutzer in den verschiedenen Teilen dieser Welt mögen und was sie nicht mögen. Also aufgrund der Rezensionen, die dort abgegeben werden, Käuferzahlen und so weiter und so fort. Und natürlich auch nicht zuletzt aufgrund der Daten, die man erheben kann, wenn man auswertet, was die Leute auf den Kindle-Geräten, also auf den E-Readern, lesen. Und dann ist Amazon hingegangen und hat sich angeschaut, in welchen Ländern sind welche Bücher eigentlich besonders beliebt und haben diese Bücher dann beispielsweise ins Englische übertragen. Sodass also im zweiten Schritt nicht mehr die Autoren selber ihre Bücher veröffentlichen, sondern Amazon hingegangen ist und sich Bücher geholt hat und auf den amerikanischen Markt gebracht hat. Zum Teil mit beachtlichem Erfolg, wobei man sagen muss, die wurden dann auch extra gepusht, damit man eben was vorzeigen konnte. Und der dritte Schritt ist jetzt praktisch gerade im Gange. Der dritte Schritt besteht darin, nicht mehr nur Übersetzungen zu holen, sondern tatsächlich wie ein klassischer Verlag zu arbeiten und Bestseller-Autoren sich zu holen. Ganz gezielt also die Verlage anzugreifen und zu sagen und sich verschiedene erfolgreiche Autoren rauszuholen, die zu Amazon rüberzuziehen mit ganz großartigen Angeboten, also wo Autoren bis zu das Zehnfache von dem erhalten können, was sie woanders erhalten, und diese Autoren dann zu veröffentlichen. Und das Problem dabei ist, nicht nur, dass Amazon damit jeden letztlich das Ziel verfolgt, jeden Mittler auszuschalten zwischen den Autoren und den Lesern, also Verlage, Zwischenbuchhandel und so weiter, sondern das Problem ist, dass wenn ich mir den Buchhandel anschaue, dann ist das, wenn ich den versuche zu erobern, dann muss ich Stück für Stück für Stück vorgehen. Wenn ich das bei den Verlagen mache, dann genügt es, dass ich ein, zwei Bestseller-Autoren von einem Verlag abziehe, um damit den Verlag tatsächlich wirtschaftlich sehr zu schädigen. Denn wie man weiß, diese Querfinanzierung, die es in Verlagen gibt, also ich habe einen Bestseller und damit finanziere ich möglicherweise 10 Lyrikbände, die sich weniger gut verkaufen, die funktioniert dann nicht mehr. Und insofern besteht da tatsächlich eine weitere Gefahr, letztlich auch für Demokratie und für demokratische Öffentlichkeit, wenn man Bücher als etwas begreift, worüber wir auch kommunizieren und uns austauschen. Und wenn da ein Unternehmen ist, das tatsächlich in der Lage ist, die Vielfalt auf dem Buchmarkt zu zerstören und am Ende alle Bücher und letztlich auch die Kontrolle darüber in der Hand hält, welche Bücher veröffentlicht werden, dann begeben wir uns auf dünnem Eis.
Noch schockierter war ich, als ich bei Ihnen gelesen habe, wie Amazon eigentlich Daten sammelt, denn mein Leseverhalten, wenn ich jetzt auf einem E-Book-Reader von Amazon lese, wird penibel mitgelesen, also wo ich auf welcher Seite wie lange gelesen habe, ob ich zurückgeblättert habe. All meine Daten werden im Übrigen auch mit Facebook abgeglichen, das heißt, man kann genau sehen, wer schenkt wem welches Buch wie zum Geburtstag und wer hat da vielleicht noch sonstige Vorlieben, aber das habe ich auch überhaupt nicht gewusst, dass Amazon zugleich auch noch seinen Webspace zur Verfügung stellt, unter anderem für US-Behörden wie zum Beispiel das FBI. Kann man davon ausgehen, dass da die serielle Schnittstelle für die NSA gleich serienmäßig mitgeliefert wird?
Na, zumindest kann man es nicht ausschließen. Das ist das Problem an der Sache. Also es ist gerade so, dass wenige Monate nachdem die Snowden-Enthüllungen das erste Mal zutage traten, dass dann Amazon bekannt gab, dass sie einen großen Auftrag an Land gezogen haben und sich gegen IBM immerhin durchgesetzt hatten, wo sie für 600 Millionen US-Dollar der CIA Server anbietet. Also es gibt ein Angebot von Amazon, wo sie auch tatsächlich sehr marktdominant schon sind, zusätzlich noch, dass sie Privaten und Unternehmerinnen, also Unternehmen anbieten, Server zu mieten, also je nach Bedarf. Und es gab früher schon verschiedene US-Behörden, die gesagt haben, aus Kostengründen verlagern wir unsere Daten in die Cloud, wie es so schön heißt. Das heißt, private Anbieter speichern unsere Daten, sichern das auch ab und dafür zahlen wir dann Geld. Und das mag günstig sein für die Unternehmen, aber nichtsdestotrotz ist das eine Public-Private Partnership, wo man sich insbesondere im Falle von Amazon fragen sollte, ob das sinnvoll ist. Also, denn die Daten, die CIA dort hinterlegt, ob die sicher sind, das mag die eine Seite sein. Die andere Seite ist aber, dass Amazon mit diesem 600 Millionen US-Dollar Auftrag natürlich gewissermaßen auch möglicherweise erpressbar sein kann. Denn wenn die CIA sagt, sie ziehen diesen Auftrag ab, dann rutscht Amazon noch weiter in die Miesen und sie stehen schon jetzt enorm unter Druck, dass sie endlich Profit machen. Und was die CIA von Amazon erwarten oder verlangen kann, ist, dass sie Zugriff erhalten auf die Serversysteme. Das können sie per Gerichtsbeschluss wahrscheinlich ohnehin. Aber dass da so eine intensive Zusammenarbeit besteht zwischen einem mächtigen Geheimdienst und einem überaus mächtigen Akteur auf dem Buchhandels- und Internethandelsmarkt, der über eine gigantische Menge an privaten Daten aller Menschen weltweit verfügt, das gibt dann doch zu denken.
Jetzt kommen wir doch zum Schluss nochmal auf den Ausgang zurück. Ich habe es gesagt, es gibt einen Protestbrief von über 900 Autorinnen und Autoren in den USA. Es geht um die Preise für das elektronische Buch. Nun weiß man noch nicht, wie dieser Kampf ausgehen wird. Derzeit gibt es ja auch noch eine Auseinandersetzung von Amazon mit der Disney-Gruppe. Da geht es wiederum um die Publikation von DVDs und Blu-Rays. Das heißt, Amazon hat doch auch an einigen Stellen mit anderen Akteuren auf dem Markt zu kämpfen. Auch in Ihrem Buch werfen Sie zum Schluss zumindest einen leisen Blick auf die Frage, was können wir denn jetzt eigentlich tun, um die Übermacht von Amazon zu verhindern oder zumindest einzudämmen. Vielleicht können Sie noch mal kurz skizzieren, wie Sie sich vorstellen könnten, was man eigentlich machen kann, wenn man ein Freund des Buches und auch der Buchvielfalt in Deutschland ist.
Ja, da würde ich vielleicht, das ist eine sehr komplexe Suche letztlich, wo gerade alle versuchen, die Zukunft des Buchhandels auch zu finden. Aber ich glaube, man kann zumindest zwei Sachen sagen. Man kann sagen, als Konsument ist es tatsächlich so, dass wenn man in die Buchhandlung um die Ecke geht, dass es bereits einen großen Unterschied macht. Das macht einen großen Unterschied für den Buchhändler, der verdient an den Rabatten. Anders als Amazon, die Verlage erhalten mehr Geld, weil die Rabatte bei den Buchhandlungen günstiger sind für sie. Also es gibt enorm viele Vorteile, die das hat, wenn man sich statt für Amazon für einen anderen Händler entscheidet. Und das ist, denke ich, etwas, was man aus der Konsumentensicht durchaus erwägen sollte und auch machen sollte. Das kostet nicht viel und die meisten Buchhandlungen bieten inzwischen auch einen Service an, der dem von Amazon gar nicht weit entfernt ist. Also hier in Berlin haben wir nun tatsächlich aber auch die luxuriöse Lage, dass die sogar nach Hause schicken, wenn ich das möchte. Aber ich kann auch eigentlich um die Ecke gehen und finden meist eine. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist eher ein politischer Aspekt und ich glaube, der spielt vielleicht sogar noch eine wichtige Rolle, denn bisher, was doch tatsächlich erstaunt ist, dass wir bisher keine Plattform haben, wo der Börsenverein dahinter steht, wo vielleicht auch die Politik das fördert oder auch die EU, dass wir keine Plattform haben, keine alternative Plattform, die Ähnliches anbietet wie Amazon, also eine Buchplattform, wo ich Bücher kaufen kann, wo ich aber zum Beispiel einen guten Datenschutz habe, wo ich transparente Datenschutzregeln habe, wo ich weiß, dass die Bücher, die ich dort kaufe, digitale Bücher, dass ich die auch woanders mit hinnehmen kann, wo ich nicht ausspioniert werde, wo die Verlage nicht erpresst werden. Solche Plattformen gibt es nicht und die gibt es hierzulande nicht, die gibt es auch woanders noch nicht. Es gibt hier und da Ansätze, von denen man so ab und zu hört, dass da was im Aufbau ist. Aber es wundert sehr, dass der Börsenverein, dass die Verlage selber das noch nicht das Heft in die Hand genommen haben, Geld in die Hand genommen haben, ein paar kreative Köpfe zusammengesucht haben und gesagt haben, wir bauen jetzt eine alternative Plattform, mit der wir den Buchvertrieb eigenständig, in Eigenregie, in Zusammenarbeit mit den Buchhandlungen, mit dem Zwischenhandel anbieten können, ein Netz anbieten können, wo wir Bücher verkaufen können. Denn damit hätte man den Kunden sicherlich überzeugt. Denn das, was den Kunden zu Amazon zieht, ist, dass Amazon einen wirklich guten Kundenservice anbieten kann. Darum geht es immer. Das ist die, wie Amazons Chef, Jeff Bezos sagt, immer die Obsession, die er verfolgt. Und diese Obsession kann eigentlich jeder verfolgen. Er kann es sogar noch besser machen. Und das ist eigentlich neben der Konsumentensicht das Zweite, wo ich mich zumindest frage und gleichzeitig appelliere an die Verlage und den Börsenverein, macht endlich was. Tut etwas gegen Amazon und bietet eine Alternative.
Das sagt Daniel Leisegang. Er hat ein Buch geschrieben, das sich intensiv mit Amazon beschäftigt. Das Buch trägt den Titel Das Buch als Beute und ist im Schmetterling Verlag erschienen. Es kostet 12,80 € und nur am Rande erwähnt sei, dass es bei der Amazon Bestsellerliste auf Platz 155.956 ist. Herr Leisegang, ich danke Ihnen erstmal für das Gespräch heute Morgen und schöne Grüße nach Berlin.
Herzlichen Dank.